Wie ist das mit der Macht? Im Anspiel übt sie einer aus, vielleicht erst fasziniert und spürt dann die Einsamkeit. Und ich bin sicher, hier sitzt kaum einer, der nicht auch Geschichten von Machtmissbrauch erlebt hat. Und gleichzeitig kennen wir die Visionen aus der Zeit der Studentenbewegung. Ich sehe, einige haben die ja selber erlebt, vom gewalt- und herrschaftsfreien Diskurs und einem harmonischen Leben im Stuhlkreis, wo allein das bessere Argument sich am Ende durchsetzt. So war ja die Vision. Wer braucht da noch Macht, insbesondere wenn sie offenbar so toxische Nebenwirkungen hat? Auf der anderen Seite, wenn wir etwas gestalten wollen, geht das nicht ohne die Fähigkeit, den eigenen Willen auch durchsetzen zu können. Das hat ja auch mit Macht zu tun. Es geht schlicht um Gestaltungskraft. Das geht uns alle an. Ob wir eine Leitungsposition in einem Betrieb haben oder ob wir als Pensionär ein Ehrenamt bekleiden oder zu Hause die Familie zusammenhalten. Wir brauchen Macht, die ist durchaus etwas Gutes, um nämlich Welt gestalten zu können, um Veränderungen zum Guten zu bewirken. Nicht? Und wenn das nicht so richtig funktioniert, das erleben wir gerade in der Politik, gibt es gegensätzliche Ansätze und Interessen und die können sich auch gegenseitig lahmlegen. Da kommt man nicht voran. Das ist so wie zwei Pferde, die unterschiedliche Richtungen dann ziehen. Nicht wohl dem, der diese Gestaltungsspielräume hat und sie in guter Weise gebraucht. Man kann den Leuten dann nur wünschen, möge die Macht mit dir sein. Ich möge das gelingen, was du vorhast. Die Bibel kennt in puncto Macht durchaus auch beides. Nicht den Missbrauch, wenn etwa der tyrannische Pharao seine Grenzen überschreitet oder König David sein Amt missbraucht, um sich unrechtmäßig die Frau eines anderen zu organisieren. Aber grundsätzlich sagt sie, Macht ist was Gutes. Der Mensch ist sogar dazu berufen, Verantwortung zu nehmen und Macht auszuüben. Und das ist nicht mal so optional gemeint im Sinne von nice to have. Nein, sondern Macht auszuüben, das gehört zum menschlichen Wesen. Ist Teil dessen, was die Bibel Gott Ebenbildlichkeit nennt. Eine Ähnlichkeit also, die wir mit Gott teilen. Genau das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da heißt es im ersten Buch der Bibel, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Was ist Gottes Ebenbildlichkeit? Vielleicht nicht das, was man so vordergründig denkt. Schatz, du siehst heute einfach wieder göttlich aus. Nein, nein. Das hebräische Wort, das dahinter steht, bezeichnet das Standbild, das ein Herrscher überall im Reich hat aufstellen lassen, um damit den Untertanen zu signalisieren, hier herrsche ich, hier regiere ich. Ich habe hier das Sagen und meine Bilder erinnern euch gleichsam multimedial daran, das ist hier mein Reich. Damals gab es ja weder Twitter noch X und auch kein Fernsehen, wo man sich die Statements irgendwie des Königs im Fernsehen hätte ansehen können, in der Tagesschau. Und wenn nun ausgerechnet wir Menschen diese Hinweisschilder des Herrschers, also Gottes, sind, dann heißt das also übertragen für unsere Gottebenbildlichkeit, wir sind Repräsentanten Gottes, wir sind gleichsam Statthalter. Wir sind dazu da, die Schöpfung an ihren Schöpfer zu erinnern, indem wir bestimmte Dinge tun, die uns wesensmäßig mit ihm verbinden. Und wenn wir diese Dinge tun, dann ist das nicht eine lästige Pflicht, sondern darin erfüllt sich unser Menschsein. Da kommen wir zu uns selbst. Wir sind sozusagen in unserem Element, wenn wir gemäß unserer Gottebenbildlichkeit handeln. Ja, was gehört zu dieser Gottebenbildlichkeit eigentlich dazu? Mit welchen Wesenszügen repräsentiert denn der Mensch eigentlich Gott? Wenn man in den Text schaut, sind es vor allem drei Dinge, die uns zu diesen besonderen Repräsentanten Gottes auf dieser Erde machen. Erstens Herrschaft, Machtausübung, das Erleben eigener Wirksamkeit. Nicht? Wir sollen über die Erde herrschen. Zeichenhaft gibt der Mensch den Tieren an anderer Stelle in dieser Geschichte deshalb auch Namen. Nicht? Die Tiere trollen sich alle so am Menschen vorbei und er sagt, du sollst so heißen. Nicht? Du bist jetzt der Elefant und du der Ameisenbär, nicht? Und so weiter. Nicht? Und was bedeutet das? Namensgebung ist in der Antike immer ein Herrschaftsakt. Dieses Herrschen geschieht ganz wesentlich durch die Deutungskraft unserer Worte. Wir brauchen das. Wir müssen unsere Wirksamkeit erleben. Den ganzen Tag im Büro mit dem Gefühl rumzuhängen, dass eigentlich egal ist, was man tut, ob man überhaupt was tut. Und deshalb nur darauf zu warten, dass man endlich zu Hause auf die Couch kann, nicht? Das ist kein Leben, nicht? Das ist im Gegenteil ein sicherer Weg, um krank zu werden. Zweitens, zu unserer Gottebenbildlichkeit gehört auch etwas anderes. Sozialität nennt man das vornehmen oder Gemeinschaftssinn. Der Mensch als Individuum, wie ihn spätmoderne Gesellschaften sehen, das ist für die Bibel eine Abstraktion, nicht? Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen. Wir gehen in Gemeinschaft auf. Gott schafft den Menschen deshalb von vornherein in dieser eigentümlichen Komplementarität, nicht von Mann und Frau. Sie empfinden sich als andersartig, aber irgendwie fremd und doch aufeinander bezogen und erleben Erfüllung in der Gemeinschaft, in der Bezogenheit aufeinander. Darin sind wir Gottes Ebenbild. Gott ist auch von vornherein Gemeinschaft. Nicht, sieht man gleich in den ersten Versen. Lasst uns Menschen machen, sagt Gott. Zu wem eigentlich? Man sagt, er ist doch da alleine. Mit wem redet denn der? Ja, da sprechen grammatikalisch offensichtlich mehrere. Wer spricht da? Vater, Sohn und Geist bilden eine Gemeinschaft der Liebe. Das deuten wir zumindest vom Neuen Testament so. Der Mensch ist offensichtlich als Ebenbild Gottes ebenfalls dazu berufen, in Gemeinschaft zu leben und darin seinen Schöpfer zu repräsentieren. Nicht? Und wenn wir so mal an die Corona-Zeit zurückdenken, nicht? Da sehen wir, wie wichtig Gemeinschaft ist, um leben zu können. Und dass die ganzen psychotherapeutischen Praxen dem Mangel und der Einsamkeit, die hier entstanden sind, gar nicht Herr werden konnten. Wir leiden gesellschaftlich selbst heute noch daran. Ich glaube, dass die Polarisierung in unserem Land, das Misstrauen gegeneinander viel damit zu tun hat, was da geschehen ist. Es gibt noch eine dritte Eigenschaft, die wir mit Gott teilen und ihm darin ähnlich sind. Wir haben Anteil an seiner Kreativität. So wie Gott das Chaos bei der Schöpfung durch sein ordnendes Wort zurückdrängt, so sind auch wir wesensmäßig kreativ und dazu berufen, diese Welt schöpferisch zu bereichern. Einerseits durch unser aktives Mitwirken am Produzieren von Nachkommenschaft, nicht? Da machen wir mal was, was Hand und Fuß hat. Aber auch mit kreativen Lösungen, die das täglich bei uns anbrandende Chaos einzudämmen helfen. Tja, jetzt sagen Sie vielleicht, Wirksamkeit, Gemeinschaftssinn und Kreativität finde ich auch wichtig. Aber hat der Mensch mit seiner Herrschaft über diesen Planeten nicht mehr vermurkst als gerettet? Schau dir die Kriege an. Sieh die Unrechtsverhältnisse, die Umweltverschmutzung, die Klimazerstörung. Da kann man doch nur sagen, gute Machtgeschichten. Das ist schon rares Wild, oder nicht? Ja, richtig, aber warum? Wo liegen die Ursachen dafür? Weil Macht und Herrschaftsausübung per se gefährlich sind? Ist es das? Ich glaube, wir müssen uns das alte Drama von der Schlange nochmal anschauen. Da sehen wir, dass es auch anders hätte laufen können. Gott übergibt dem Menschen das Mandat für die sprichwörtlich gute Ordnung der Erde. Sie ist ja von Gott ursprünglich als Paradies geschaffen. Die Welt bildlich als ein eingefriedeter Garten mitten in der Wüste des Universums. So ist das Bild. Die von Gott gesetzte Ordnung wird repräsentiert durch einen Baum, von dem der Mensch nicht essen darf. Innerhalb dieser Ordnung ist der Mensch Chef und nur Gott gegenüber verantwortlich. Der kommt gelegentlich vorbei und sagt, wo bist denn du, Adam? Und Adam antwortet dann, er verortet sich vor Gott und nimmt darin seine Verantwortung wahr. Na, wie so eine Krankenschwester dem Chefarzt Rechenschaft gibt oder der Arbeiter seinem Abteilungsleiter. Aber dann passiert es. Die Schlange kommt als personifizierte Versuchung. Sie stellt Fragen und sie verwirrt dieses Verantwortungsverhältnis zwischen Gott und Mensch. Sie schiebt sich so dazwischen, sie zerstört Vertrauen, sie provoziert den Machtmissbrauch und lenkt in die Katastrophe. Also nicht die Tatsache, dass Adam Macht über die Ordnung des Gartens bekommt, ist das Problem, sondern dass Adam, dass der Mensch seine Macht missbraucht, dass er sie nicht nutzt, um der von Gott gegebenen Ordnung und damit allen Geschöpfen darin die Ehre zu geben, indem er seinem Gott allein rechenschaftspflichtig bleibt, statt auf eine dahergekrochene Schlange zu hören. Das ist das Problem. Der Mensch hätte sich nie vor der Schlange rechtfertigen dürfen. Eva war bereits auf der schiefen Ebene, als sie anfing, Gott vor der Schlange zu verteidigen. Da geht's los. Sie kommt ihrer Verantwortung nicht nach, weil sie dem Falschen antwortet. Mach dein Ding. Setz dich selber an die Spitze der Ordnung. Dein Wille geschehe. Davon profitierst du. Das ist sozusagen die Verheißung der Schlange. Die Rechnung geht, wie wir alle wissen, nicht auf. Es wird keine gute Machtgeschichte, weil der Teufel, die alte Schlange, ja nicht den Menschen im Blick hat, sondern den Kampf gegen den Schöpfer und die Zerstörung seiner Ordnung. Da kann es am Ende nur Verlierer geben. Und in der Tat, die Menschen verlieren ihre gute Schöpfung. Sie erleiden den Verlust des Paradieses. Und auch die Gottebenbildlichkeit verwischt. Der Gemeinschaftssinn leidet, weil die korrumpierte Macht nicht mehr auf die Förderung des Mitmenschen zielt, sondern den Mitmenschen so als Objekt des eigenen Willens, als Material versteht und missbraucht. Macht wird dann durch Sachzwänge, durch Gier und menschliche Eitelkeiten fehlgeleitet und dann in der Regel wenig Gutes durch Macht bewirkt. Macht macht einsam, wie wir eben im Anspiel sahen. Korrumpierte Macht macht einsam. Das können wir jetzt präzisierend ergänzen. Und wirkliche Kreativität, das dritte Merkmal unserer Gottebenbildlichkeit, wird von dieser Macht auch nicht ausgehen. Die kreative Seite der Macht ist ja das, was wir Autorität nennen. Autorität kommt vom lateinischen augere, wachsen lassen. Autorität ist dazu da, um Menschen wachsen zu lassen. Das ist ein eminent kreatives Geschehen. Fehlgeleitete Kreativität dagegen dient der Selbstinszenierung. Mein Eindruck ist, dass wir in einer Kultur leben, die gerade durch ihren medialen Charakter viel, wenn nicht zu viel, kreative Kraft in Selbstinszenierung steckt. Wenn uns stattdessen mehr vor Augen stehen würde, dass wir unserem Schöpfer nacheifern und sein gutes Werk fortführen und darauf verweisen, wenn wir etwas kreativ schaffen, würden auch unser Umgang mit verliehener Macht viel wirksamer sein. Tja, wie gehen nun gute Machtgeschichten? Wie könnte das laufen? Wie funktioniert ein guter Umgang mit Macht, der Menschen fördert, die zu werden, als die sie Gott schon immer erdacht und erschaffen hat? Das Best-Practice-Beispiel schlechthin dafür ist einmal mehr Jesus, den wir ja nicht umsonst den wahren Menschen nennen, nicht nur den wahren Gott. Jesus hatte ja auch so einen Schlangenmoment und der Versucher, wie der Teufel maskiert heißt, geht nach bewährter, schlangenhafter Strategie vor, um seine Gottebenbildlichkeit zu zerstören. Und dabei läuft es am Ende nicht zufällig auch wieder auf die Machtfrage raus. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium im 4. Kapitel im Neuen Testament. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist übrigens der häufigste Konfirmationsspruch, den es gibt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel herzu und dienten ihm. Welches Muster erkennen wir hier? Der Versucher greift die besondere Gestalt der Gottebenbildlichkeit von Jesus an. Jesus ist nicht nur nach Gottes Ebenbild geschaffen, sondern er ist sogar Gottes Sohn. Was macht ein Sohn? Der vertritt die Geschäfte des Vaters. Darin steckt sein Auftrag, seine Mission. So wie es unsere Mission ist, ihn als Ebenbilder Gottes auf dieser Erde zu repräsentieren und zu vertreten. Da sind wir uns ganz ähnlich. Wenn wir das tun, sind wir auch Söhne und Töchter Gottes. Dann vertreten wir in unserer Kreativität den Schöpfer, in unserem Gemeinschaftssinn den Gott der Liebe und in unserem Machtmandat den Erhalter der Ordnung. Und der Teufel setzt nun an, wo er immer ansetzt, bei der Beziehung zu Gott. Er versucht, den Sohn vom Vater zu lösen. Das ist seine Strategie. Er deutet die Gottessohnschaft einfach um. Er sagt immer wieder, wenn du Gottes Sohn bist, dann müsstest du doch so und so handeln. Wie wäre es, wenn du als Sohn nicht von deinem Vater abhängig wärst und deinen Lebenshunger autonom stellst? Warte nicht auf die Begegnung mit Gott. Das kriegst du doch allein hin. Mach Steine zu Brot. Nutze deine Macht für dich selbst. Wie wär's, wenn du all den Spekulationen, ob es Gott wirklich gibt, mal ein Ende setzt? Durch ein anständiges Wunder. Da muss keiner mehr glauben. Nicht, da muss sich keiner mehr auf ein Vertrauensverhältnis zu Gott einlassen, sondern wir würden es ja alle wissen. Das wäre doch was. Und zuletzt führt er ihn auf einen hohen Berg und sagt, den Hügel von Golgatha, das Kreuz, das Opfer, die Hingabe für den Menschen, die erspare ich dir. Komm, nimm die Abkürzung. Ich gebe dir Macht, wo du nur mir verantwortlich bist. Ah, schon lukrativ. Denk doch jetzt auch mal an dich, lieber Jesus. Werde mein Ebenbild. Repräsentiere mich. Die Macht der Liebe, die Macht des Reiches Gottes ist nämlich ein steiniger und zuweilen schmerzhafter Weg mit viel Ohnmacht. Das Gruselige an der Geschichte ist, ich weiß nicht, ob es jemand bemerkt hat, dass Jesus diese Worte des Versuchers zum Teil nochmal zu hören bekommt. Bei seiner Kreuzigung steht der Teufel in der ersten Reihe. Da höhnen die Leute quasi verbal inspiriert vom Teufel: Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herunter. Wenn du Gottes Sohn bist, aber wahrscheinlich bist du es ja gar nicht, so schwach, so ohnmächtig, wie du da am Kreuz hängst, da bringt sich der Teufel nochmal in Erinnerung. Und auch vorher bei dem Gespräch mit Pilatus, auch da geht es um die Machtfrage. Wie sollen wir eigentlich deine Macht einschätzen? Bist du ein König? Und Jesus antwortet: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe das Angebot des Versuchers ausgeschlagen. Meine Macht ist eine himmlische Macht. Es ist die Macht der Liebe. Es ist die Macht, die sich für den Menschen einsetzt, die sich hingibt, die ihn wachsen lässt, ihn in gute Ordnung stellt und die Schöpfung kreativ bereichert. Jesus ist der König, der uns durch sein Vorbild eine Vorstellung davon gegeben hat, was echte und gute Macht zu bewirken mag, wie sie den Menschen fördert und ihn zu dem werden lässt, was in ihn gelegt ist. Die Macht der Liebe, die gewinnt Herzen, anstatt sich an sich selbst zu berauschen. Sie stellt in die rechte Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen. Und sie schafft Leben und Freiheit und Freude im Heiligen Geist. Was für eine gute Machtgeschichte. Amen.